Können wir nochmal den Refrain gerade nochmal hinstellen? Diese vier Zeilen sind ja eine Zusammenfassung irgendwie von vielem, was irgendwie so theoretisch sozusagen bei uns, die wir längere Zeit Christen sind, irgendwie im Kopf drin ist. Ich bin nicht würdig, bin oft so weit weg von dir, doch in deiner Liebe kommst du auch zu mir. Was ist das eigentlich für ein Gotteskonzept? Also, was für eine Vorstellung haben wir von Gott, dass wir das so sagen? Und es wird jetzt die nächsten Tage in der Bibellese, die viele von uns im Moment zu Hause durchführen. Wir haben immer so eine Aktion, wo wir so nach Ostern anfangen, ein Kapitel Bibel so am Tag zu lesen. Das geht dann so über 11, 12 Wochen. Und da geht es um dieses neue Kapitel. Und ich dachte mir, es macht irgendwie Sinn, dass wir uns nochmal klar machen, wie sieht eigentlich das alte Kapitel aus, um zu verstehen, was das neue Kapitel ist. Um zu verstehen, was ist eigentlich das generell andere, was da irgendwie so gekommen ist. Und ich hoffe, dass mir das irgendwie gelingt. Wir merken ja schon irgendwie, dass die Formulierungen, die da drin sind, für uns schwierig sind. Also ich bin nicht würdig. Also ich weiß nicht, wer von euch irgendwann mal in den letzten Wochen außerhalb eines christlich-gemeindlichen Kontextes überhaupt das Wort würdig verwendet hat. Ja? Also außerhalb vielleicht eines sehr gebrochenen, ironischen Kontextes oder sowas. Ne? Was ist das eigentlich? Na, also ich bin nicht würdig. Dazu kommt, dass wir geprägt vom Christentum irgendwie die letzten 2000 Jahre irgendwann mal in unser Grundgesetz reingeschrieben haben, dass die Menschenwürde unantastbar ist. Dass die Würde des Einzelnen nicht angetastet werden kann. Also was ist das eigentlich zu sagen, ich bin nicht würdig? Wir sind ja in einem Kontext groß geworden, zu Recht groß geworden, in dem klar ist, deine Würde kannst du gar nicht verlieren. Die kannst du gar nicht irgendwie abgeben an irgendeiner Stelle. Okay, wir können das jetzt mal erstmal rausnehmen. Wenn wir uns einem neuen Kapitel zuwenden, dann gibt es ein altes Kapitel oder es gibt alte Kapitel, in diesem Fall ein altes Kapitel, und das ist sprachlich, also tief eingedrungen in den Umgang mit der Bibel. In der Bibel heißt altes und neues Kapitel altes und neues Testament. Das Wort Testament ist in unserer Sprache ein bisschen anders belegt. Also in unserer Sprache wird ein Testament meistens erst eröffnet, wenn du selber nicht mehr dabei bist. Das ist zu Zeiten der Bibel ein bisschen anders gewesen. Das Wort, was da steht, hat eine weitere Bedeutung. Und man könnte zum Beispiel sagen, es ist der alte und neue Bund. Es ist die alte und neue Verbindung zwischen Gott und Menschen. Und wie sieht denn das Alte aus? Das Neue ist mit Jesus gekommen. Wie sieht denn das Alte aus? Auch im Hinblick darauf, wenn ich jetzt mal die letzten Wochen noch mal so längst gucke, wir haben uns in den ganzen Wochen damit beschäftigt zu sagen, so wer ist Gott? Was hat Gott für einen Charakter? Und da würden wir ja sagen, nur weil jemand in eine neue Verbindung eingeht, heißt das ja nicht, dass sich sein Charakter grundlegend ändert. Also Leute werden schon noch mal drollig, wenn sie heiraten, aber im Großen und Ganzen nimmt man sich ja mit in so eine Ehe. Das ist ja eher eine Illusion, dass man denkt, mit der Hochzeit wird alles anders. Also ich selber zumindest nicht. Ne? Also wenn Gott mit uns in Jesus eine neue Verbindung eingeht, dann erscheint er uns vielleicht anders. Wir erleben ihn anders. Aber Gottes Charakter hat sich ja nicht geändert. Gott ist derselbe. Gott ist derselbe. Und wie haben denn die Menschen im alten Bund, in der alten Beziehung mit Gott, Gott erlebt? Wie ist er ihnen begegnet und wie haben sie ihn verstanden, gespürt? Also mir geht es jetzt hier schon sehr stark um die emotionale Ebene. Das, was wir in so einem Lied dann ausdrücken, so, ne? Also ich bin nicht würdig, doch in deiner Liebe kommst du zu mir. Wie haben die das denn erlebt? Und da gibt es eine Passage, die lustigerweise immer wieder, wenn ich die mit Leuten teile, dass Leute sagen so, das steht in der Bibel. Also so, das kennen viele, auch Leute, die so ein bisschen länger die Bibel lesen, kennen das gar nicht so richtig und sind dann immer ein bisschen irritiert. Aber ja, das steht so in der Bibel drin an als verhältnismäßig markanten Stelle. Ich erzähle nochmal die Vorgeschichte. Und zwar ist es so, dass im zweiten Buch Mose in Kapitel 20, das wissen auch manche Leute, die jetzt nicht irgendwie ständig irgendwie mit der Bibel umgehen, aber irgendwann mal durch irgendwelche biblischen Unterrichtsgeschichten gegangen sind, in der Schule oder sonst wie. Zweites Buch Mose Kapitel 20 stehen die 10 Gebote. Und die 10 Gebote, wenn man so will, sind ein Teil, der vielleicht wichtigste Teil eines Vertragstextes eigentlich. Nämlich des Vertrages zwischen Gott und Menschen. Der Vertrag war ganz simpel gesprochen, dass Gott gesagt hat, ich möchte der Gott des Volkes Israel sein. Ich möchte der Gott dieses Volkes sein. Und im Gegenzug verpflichtet sich das Volk zu einem bestimmten Verhaltenskodex, zu einem Verhalten. Und dieses Verhalten wird überschrieben, die Einleitung sozusagen zu den ganzen einzelnen Geschichten, die dann kommen, sind diese 10 Gebote. Also eine ganz markante Stelle. Das wird tatsächlich erzählt im zweites Buch Mose Kapitel 19, kann man irgendwann mal einsteigen, bis zweites Buch Mose Kapitel 24 wird das also über mehrere Kapitel erzählt, so wie dieser Bundesschluss, dieser alte Bund, der Kern des Alten Testamentes, wie es hier zu einem Miteinander kommt zwischen Gott und seinem Volk. Jetzt wird diese Geschichte im fünften Buch Mose, in der Bibel, die ich hier habe, wird das beschrieben als Deuteronomium, als zweites Gesetz. Im fünften Buch Mose wird diese Geschichte nochmal erzählt. Aber diesmal wird sie nicht objektiv erzählt, dass man sagt, so und so und so war es, also als sozusagen ein Erzähler aus dem Off, der uns die Sache erzählt, sondern Mose erzählt die Geschichte nach. Und natürlich ist es so, weil Mose sie erzählt, dass er bestimmte Aspekte nochmal nacherzählt, die vorher gar nicht im Blick waren, dass man sie erzählt. Und er setzt auch bestimmte Schwerpunkte. Man merkt das so, da ist sein Herz in der ganzen Geschichte drin. Mose gibt jetzt demnächst die Verantwortung ab und er will nochmal sicherstellen, dass das verstanden wird, was eigentlich passiert ist, was eigentlich gewesen ist. Im fünften Buch Mose Kapitel 5 werden dann diese 10 Gebote nochmal nacherzählt und ich lese jetzt eine ganz kurze Passage, die nicht auf dem Beamer drauf ist. Der Herr, unser Gott, hat am Horeb einen Bund mit uns geschlossen oder am Sinai oder wie auch immer. Nicht mit unseren Vätern hat der Herr diesen Bund geschlossen, sondern mit uns, die wir heute hier stehen, mit uns allen, mit den Lebenden. Auge in Auge hat der Herr auf dem Berg mitten aus dem Feuer mit euch geredet. Ich stand damals zwischen dem Herrn und euch, um euch das Wort des Herrn weiterzugeben, denn ihr wart aus Furcht vor dem Feuer nicht auf den Berg gekommen. Der Herr sprach, ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägypten geführt hat, aus dem Sklavenhaus und so weiter. Und jetzt kommen die 10 Gebote. Jetzt kommt das, was so dieser grundsätzliche Text ist. Und nachdem diese 10 Gebote gekommen sind, nachdem er die also alle nochmal wieder runter zitiert, geht es dann weiter in Vers 22. Diese Worte sagte der Herr auf dem Berg zu eurer vollzähligen Versammlung mitten aus dem Feuer, aus Wolken und Dunkel unter lautem Donner. Diese Worte und sonst nichts. Er schrieb sie auf 2 Steintafeln und übergab sie mir. Hollywood sei es gedankt, haben wir in den letzten 20 Jahren auch visuelle Vorstellungen, wie das ausgesehen haben könnte. Ja? Mein Kollege hier in der Gemeinde, Jonathan Kelly, hat das vor kurzem verglichen mit also Independence Day, ne? Wenn so das außerirdische Raumschiff so auf die Erde, also so, ne? So sich so runter, ne? Es rumpelt und irgendwie so, ne? Und alles, ne? Also die Leute erstarren beim Aufhängen der Wäsche und irgendwie sowas, ne? Also so ungefähr ist das ja hier beschrieben, ja? Also wohl dem, der das im Dolby Surround in irgendeinem Kino gesehen hat. Na, so. Also man ahnt so ein bisschen, was hier passiert. Und jetzt lese ich ab Vers 23, das haben wir auf dem Beamer. Als ihr den Donner mitten aus der Finsternis gehört hattet und der Berg immer noch in Feuer stand, seid ihr zu mir gekommen, eure Stammesführer und Ältesten, und habt gesagt, sieh, der Herr, unser Gott, der hat uns seine Herrlichkeit und Macht gezeigt. Und wir haben seine donnernde Stimme mitten aus dem Feuer gehört. Heute ist es uns geschehen, dass Gott zu Menschen sprach und sie am Leben blieben. Trotzdem, warum sollen wir noch einmal das Leben aufs Spiel setzen? Denn dieses große Feuer könnte uns verzehren. Wenn wir noch einmal die donnernde Stimme des Herrn, unseres Gottes, hören, werden wir sterben. Denn welches Wesen aus Fleisch wäre am Leben geblieben, wenn es wie wir die donnernde Stimme des lebendigen Gottes gehört hätte, als er mitten aus dem Feuer redete? Geh du allein hin. Höre alles, was der Herr unser Gott sagt. Berichte uns dann alles, was der Herr unser Gott dir gesagt hat, und wir werden es hören und halten. Die haben Angst. Die haben eine Wahnsinnsangst. In 20 Jahren werden sie diese Geschichte ihren Kindern und ihren Enkeln wahrscheinlich dann, ne, erzählen und werden sie wahrscheinlich ein bisschen mutiger erzählen. Ja? Mose ist aber wichtig, die Geschichte nochmal so zu erzählen, wie sie gewesen ist. Ja? Gott hat sich euch genähert und ihr hattet Angst. Ihr hattet einfach Angst. Ihr seid zu mir gekommen, repräsentiert durch eure Ältesten, durch eure Stammesführer, und habt gesagt, okay, das haben wir alles ausgehalten, aber warum sollten wir das nochmal riskieren? Das reicht. Wir haben es verstanden. Mose, geh du. Jetzt könnt ihr jetzt mal ergänzen, wir beten für dich. Ne? Du schaffst das schon. Ne? Also, kriegt ihr so ein bisschen die Atmosphäre mit? Das ist der alte Bund. Das ist das alte Kapitel. Das ist atmosphärisch gut ausgedrückt, worum es im alten Bund geht. Lass jemand anders in Berührung kommen mit Gott, ich nicht. Lass jemand anders in Berührung kommen mit Gott und der soll mir dann sagen, was ich tun soll. Und wir bemühen uns, das dann auch irgendwie umzusetzen. Die nächsten 1000 Seiten Bibel sind dann ein Dokument des Scheiterns, dass sie das eben nicht schaffen, das alles umzusetzen. Aber wenn wir jetzt mit diesen Leuten da am Berg gestanden hätten, hätten wir dann gesagt, ach nö, Mose, ich würde gern mit dir auf den Berg. Oder hätten wir daneben gestanden, hätten den Ältesten zugehört und hätten gesagt, oh, das ist eine gute Lösung. Das ist das alte Kapitel. Jetzt setze ich nochmal da an, wo ich vor ein paar Minuten war. Gott ist immer noch derselbe. Sein Charakter hat sich nicht geändert. In Jesus ist er mit uns in eine andere Beziehung eingetreten. Aber Gott ist immer noch eine donnernde Stimme und ein loderndes Feuer. Er ist immer noch eine donnernde Stimme und ein loderndes Feuer. Gott ist immer noch ein furchterregendes Wesen. Einige von uns haben das erlebt. Einige von uns haben Begegnungen mit Gott gehabt, die waren sehr intensiv. Ich kann mich an eine Situation erinnern, die ich selber begleitet habe, die war total skurril. Wir haben in der Uni gesessen in einem Raum und haben zu zweit Vokabeln gelernt. Ich bin nicht in der Lage, Vokabeln zu lernen. Ich schlafe dabei ein. Das dauert ungefähr 8 Minuten, dann habe ich einen tiefen, traumlosen Schlaf. So, ne? Also meine einzige Chance, durch die Uni durchzukommen, war, alles, was ich lernen musste, auswendig lernen musste, habe ich mit Leuten zusammengelernt. Also ich habe mit Leuten zusammengearbeitet, denen man ansehen konnte an der Nasenspitze, dass sie faul sind wie ein Sack Reis und die verzweifelt genug waren, in mir eine Lösung für ihr Problem zu sehen. Ja? So. Und das heißt, wir haben alles in Arbeitsgruppen gemacht. Wir haben Stunden nachmittags in Arbeitsgruppen uns gegenseitig Vokabeln beigebracht. Kann man ja über komische assoziative Brücken und sowas, ne? Also, das wollt ihr gar nicht wissen, was durch manche Hirne so an Assoziationen springen, so, ne? Also so. Also, wir saßen zusammen. Also, das ist das Setting. Wir saßen zusammen irgendwo im wievielten Stockwerk einer unbedeutenden Universität in Kiel und haben Griechisch gelernt. Und dann kamen wir an das Wort für heilig. Und das griechische Wort für heilig heißt auch fürchterlich. Und das Mädel, mit dem ich gelernt habe, die kannte ich so entfernt aus meiner Schule ehemals. Wir haben uns erst an der Uni wahrgenommen als real existierende Wesen. Und die hatte von nichts eine Ahnung, von gar nichts. Wollte aber irgendwie Theologie im Lehramt studieren, weil irgendwas Zweites muss man ja studieren. Und das kam mir vor, als wenn das einfach ist so. Und dann fragte sie mich und sagte, wieso heißt eigentlich heilig auch fürchterlich? Und dann habe ich ihr gesagt, ja, wenn Gott selber kommt, dann ist das nicht irgendwie einfach so Blümchenduft oder sowas, ja? Also stell dir mal vor, Gott käme jetzt hier in diesen Raum, Gott selber. Und das war witzig, was jetzt passierte. Innerhalb von 10 Sekunden wuchs in ihr Panik. Sie hat ihre Sachen gepackt und war 5 Sekunden später aus dem Raum raus. Ich halte das gerade nicht aus. Und ist gegangen. Ich würde sagen, ich glaube, dass nicht Gott den Raum betreten hat, sondern sein kleiner Finger. Und das reicht. Gott ist nicht ein lieblicher Wind. Das ist etwas anderes. Er mag uns so begegnen. Und das tut er auch manchmal. Aber diese Leute haben ihn live erlebt und haben gesagt, das brauchen wir kein zweites Mal. Das wollen wir kein zweites Mal. Nächste Woche wird das Predigtthema sein, Gott in uns. Versteht ihr, wenn man so einen Text liest, sich sowas anguckt, sich vorstellt, was ist hier eigentlich passiert? Wer ist eigentlich Gott? Und dann sich vorstellt, dass dieser Gott, der im Feuer und so weiter, ne, ein heiliger Gott, der Furcht auslöst. Wenn man sich dann vorstellt, dass eine Predigtüberschrift heißt, Gott in uns. Dann merken wir, was das für ein Hammer ist. Was das für ein atemberaubendes Ding ist, was Gott da irgendwie hinkriegt. Weil das ist so. Gott will und wird und kann in uns wohnen. Gott hat einen Weg gefunden, von dieser Geschichte sich so anders uns gegenüber zu verhalten, so anders in eine Beziehung zu uns zu treten, so anders Wege zu uns zu finden, dass er es schafft, in uns Wohnung zu nehmen. Die haben es noch nicht mal geschafft, 500 Meter Abstand zu halten. Das war ihnen zu viel. Und jetzt schafft es Gott, in uns zu wohnen. Das ist das neue Kapitel. Aber wir begreifen das neue Kapitel nur, wenn wir verstehen, was denn vorher ist. Das Problematische ist, dass wenn wir von der Straße hier reinkommen und das so mitbringen, was unsere Gesellschaft so mitbringt, dann ist erstmal der gesellschaftliche Konsens, dass Gott irgendwie netter ist. Der liebe Gott. Aber der liebe Gott ist irgendwie eine verniedlichende Zusammenfassung von ein paar Aspekten dieses neuen Bundes. Das wäre so, als wenn wir den Charakter eines Menschen beurteilen würden nach seinen Hochzeitsfotos. Den Fehler macht man nur am Tag seiner Hochzeit. Er ist viel komplexer. Gott ist nicht eine nebulöse Kraft, die wir irgendwie. In ihm schlägt ein Herz. Und dieses Herz will zu uns. Und dieses Herz hat vor dieser Hürde gestanden. Er will mit uns in Beziehung treten. Der Gott, der hier so diesem Volk erscheint, dieser Gott will ja ihr Gott sein. Und er will unser Gott sein. Er will unser Gott sein. Ab Vers 28, der Herr hörte euer Geschrei, als ihr auf mich einredetet. Also das stelle ich mir auch ziemlich live so vor. Ne? Also steht Mose und 12 Leute, die jetzt auf ihn einreden und sagen, geh du. Ne? So, als ihr auf mich einredetet und sagte zu mir, ich habe das Geschrei dieses Volkes gehört, mit dem es dich bedrängt hat. Alles, was sie von dir verlangen, ist recht. Möchten sie doch diese Gesinnung behalten, mich fürchten und ihr Leben lang auf alle meine Gebote achten, damit es ihnen und ihr Nachkommen immer gut geht. Hier blitzt was auf von dem Vaterherzen Gottes. Hier blitzt etwas auf von dem Vaterherzen Gottes. Menschenskinder, wenn sie es doch schaffen würden, so zu leben, dass es ihnen gut geht. Und Gott weiß, wie ein Leben aussehen muss, damit es ein gutes Leben ist. Ich möchte euch einladen, die nächsten Tage für diejenigen, die mitmachen oder diejenigen, die vielleicht auch jetzt sagen, ach Mensch, die Texte, die müsste ich mir vielleicht mal angucken. Ne? All das nochmal zu lesen, was im neuen Bund, in dem neuen Kapitel alles sich auftut, sich offenbart, und dann habt doch diesen Text und das alte Kapitel als Folie im Hintergrund zu begreifen. Ich bin nicht würdig, doch in deiner Liebe kommst du auch zu mir. Die diesem Gott da am Sinai begegnet sind, am Berg Horeb, die haben zutiefst gespürt, ich bin nicht würdig. Und jetzt für alle diejenigen, die vielleicht in den letzten 3 Jahren in keinem Gottesdienst waren und die nächsten 3 Jahre vielleicht auch in keinen Gottesdienst gehen. Es hat sich weiterhin nichts daran geändert, dass wir nicht würdig sind. Was sich geändert hat, ist, dass Gott sich entschieden hat, uns zu umkleiden. Wenn Gott uns sieht, dann sieht er Jesus. Die Bibel sagt, dass Christus gestorben ist. Und als er gestorben ist, da ist er mit uns Sündern, unwürdigen Menschen gestorben. Und wir sind verbunden worden mit ihm im Tod und mit ihm in der Auferstehung verbunden. Und wenn Gott uns sieht, dann sieht er die Perfektion Jesu Christi in uns, an uns, über uns. Und diejenigen von euch, die jetzt ein bisschen nervös werden und sagen, naja, aber so, das ist ein bisschen sehr vereinfacht. Nun, ist ganz einfach. Entweder du glaubst, was ich dir jetzt sage, und dann stimmt das auch. Oder du glaubst nicht, was ich dir sage, und dann stimmt es auch nicht für dich. Ganz einfach. Das ist die Zumutung der Schrift. Die Zumutung Gottes ist, dass er zu uns kommt und uns etwas sagt, etwas zuspricht, etwas Unglaubliches zuspricht, dass wir neue Menschen sind durch Christus, wo doch unser Spiegel und unser Verhalten und unser soziales Umfeld uns permanent widerspiegeln, dass wir nicht neu sind, dass Gott zu uns kommt und sagt, du bist neu. Und dass die Herausforderung darin besteht, ihm das zu glauben. Wir sind nicht neu, weil wir uns so toll optimiert haben und so viel gelernt haben und so weiter. Wir sind einfach nur neu, weil Gott sich unserer erbarmt hat. Weil er gesagt hat, wir machen jetzt mal Schluss. Ich nehme jetzt den Sven und nehme ihn mit an mein Kreuz. Und dann sterben wir da zusammen. Und ich lasse ihn nicht los. Ich nehme ihn mit durch Tod und Auferstehung. Und dann ist da der neue Sven und er muss jetzt lernen, ein neuer zu sein. Und das ist er immer noch dabei. Das ist das neue Kapitel. Aber das ist jetzt die 60-Sekunden-Version, ja, die geht auch länger. Ich bete mit uns. Gott, zu dir kommen wir und wir beugen unser Herzen vor dir und unser Leben und unsere Gedanken, unsere Gefühle und Gott, wir sind nicht würdig und wir empfangen alles, was wir brauchen vor dir, von dir. Dass du uns das schenkst, das ist unsere Freude. Ich möchte dir danken, dass du dich entschieden hast, dich nicht verborgen zu halten in der Finsternis. Dass wir hier in dieser Geschichte und in so, so vielen Geschichten der Bibel merken, wie es dich zu uns treibt. Wie du uns unsere Begegnung suchst. Dass du ein Sehnen hast nach uns, Herr. Und wir wollen dir sagen, dass wir ein Sehnen haben nach dir. Wir wollen dich. Wir sagen Ja zu dir. Und wir bitten dich, dass du uns durch dieses Jahr hindurch hilfst. Wir bitten dich, dass wenn du hineinkommst in unser Wohnzimmer und an unserer Hand und in unser Herz, dass wir nicht zurückweichen, nicht zumachen. Dass wir uns freuen an dir, das wünschen wir uns. Danke. Danke für dein Herz. Amen.